Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Travelisto, dem Reisepodcast für aktive Familien. Mein Name ist Andi und in dieser Episode begrüße ich wieder einmal den guten Freund unseres Podcasts, den Nils Rommeis, der selber ein leidenschaftlicher Reisender ist mit seiner Familie. Und das Tolle ist, der Nils unternimmt auch immer wieder spannende Expeditionen und berichtet da auf seinem YouTube-Kanal von diesen tollen Begegnungen mit Tieren und spannender Natur. Und in dieser Episode unterhalten wir uns über ein Land, das uns alle nachhaltig beeindruckt hat. Wir waren dort vor vielen Jahren mit dem Geländewagen und einem Dachzelt unterwegs. Und der Nils war vor kurzem erst mit seiner Familie auf ganz andere Art und Weise unterwegs. Und zwar geht es um das südliche Afrika und zwar genauer gesagt um Namibia. Und dieses Land, das bietet eine tolle atemberaubende Natur und eine noch tollere Tierwelt. Da kann man Tiere in freier Wildbahn sehen, die man sonst nur aus dem Fernsehen oder aus dem Zoo kennt. Und dort kommt man diesen Tieren ganz nah. Und der Nils und ich, wir unterhalten uns über dieses tolle Reiseziel, wie Sie gereist sind, wie wir gereist sind und was das ganze Land ausmacht. Also viel Spaß auf einer Safari und Expedition nach Namibia. Travelisto.
Der Reisepodcast für aktive Familien. Mit Jenny
und Andi. Hallo Nils, schön, dass du wieder unser Gast bist und frisch von der letzten Reise zurückgekehrt bist. Hast du noch Sand in den Schuhen, in deiner khaki-farbenen Kleidung? Verrate es uns.
Hallöchen Andi und Hallöchen den Zuschauern. Ich grüße euch. Schön, dass ich wieder zu Gast sein darf. So ein bisschen Sand ist noch im Getriebe, könnte man so sagen. Wir sind ganz frisch zurückgekommen von unserer Tour in Namibia. Und ja, ich freue mich auf die Folge ganz besonders, weil wir können uns sehr, sehr gut ja austauschen. Weil ich habe ja schon gesehen, dass ihr ja auch in Namibia wart. Und das, jetzt interessiert mich natürlich dann auch sehr, wie ihr das Ganze wahrgenommen habt. Und ja, ich freue mich auf eine tolle Folge.
Genau, wir waren vor ja schon einigen Jahren in Namibia und sind dort mit einem Geländewagen und zwei Dachzelten unterwegs gewesen. Und ich habe gesehen, ihr wart auch mit einem Geländewagen unterwegs, hattet es aber ein wenig komfortabler. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich fand es traumhaft, im Dachzelt zu schlafen. Also Komfort war schon allererste Sahne, aber es gibt natürlich auch sehr schöne Lodges in Namibia und ich glaube, da seid ihr untergekommen, richtig?
Ganz genau, also wir hatten viele verschiedene Lodges. Ich glaube aber, das nächste Mal würde ich tatsächlich auch wieder eher oder würde ich eher aufs Dachzelt wechseln, weil das unter Umständen nicht ganz so einfach zwischendurch war, das Ganze. Wir haben uns deshalb eigentlich für die Lodges entschieden, weil wir zum Beginn der Regenzeit nach Namibia geflogen sind. Und da war es uns gerade mit unserer kleinen Tochter ein bisschen zu unsicher, dann oben in dem Dachzelt zu schlafen. Und ich sag mal so, das war auch so ein bisschen Sinn und Zweck so dieser Reise und des Filmens ja für mich ja dann auch immer da vor Ort. Ich wollte nämlich was ganz Besonderes filmen und zwar den Beginn der Regenzeit. Also alle Flüsse waren ausgetrocknet, sowieso aktuell ganz, ganz schreckliche Dürre die letzten 2 Jahre in Namibia. Und ich wollte das Ganze filmen, wie im Prinzip die Flüsse zurückkommen. Das war natürlich ein großes Glücksspiel, aber so viel sei schon mal gesagt, es hat funktioniert. Wir waren wirklich zur richtigen Zeit am richtigen Ort.
Ja, das hat ja wirklich Seltenheitswert, beziehungsweise muss ja wirklich die richtige Zeit abpassen, weil wir waren im Frühling dort. Da war es natürlich noch trocken und man sah die ganzen ausgetrockneten Flussbetten und ich kenne natürlich Aufnahmen und Filmaufnahmen von diesen Flüssen, wenn da Wasser drin fließt, das ist ja eine komplett andere Landschaft plötzlich. Ne? Also ja. Das ist Wahnsinn und ganz imposant. Wir hatten aber, weil du es gerade angesprochen hattest, waren wir im Etosha Nationalpark und haben da in unserem Dachzelt übernachtet und dann gab es nachts ein Gewitter. Und also das kann auch passieren, auch wenn es dann eigentlich die Trockenzeit ist. Und wir haben dann am nächsten Morgen unsere ganzen Nachbarn gesehen, die alle in so kleinen Iglu-Zelten waren und da war stand alles unter Wasser und die mussten dann nachts irgendwo ins Toilettenhäuschen sich flüchten, weil es so gegossen hat. Weil klar, wenn der Boden dann auch so trocken ist, dann bleibt das Wasser auch erstmal stehen und es war natürlich dann Thema Tierbeobachtung nicht ganz so praktisch, weil die Tiere dann nicht mehr auf die Wasserlöcher angewiesen waren, an denen wir gewartet haben, sondern die konnten dann überall mal so ein kleines Schlückchen trinken und ja, das war dann deutlich komplizierter. Genau.
Das stimmt. Über welches Gate seid ihr rein in Etosha? Weißt du das noch?
Ja, über das mit dem langen Namen und dem O.
Okakeo. Ja,
das. Danke, dass du genau da diese Frage stellst und mich jetzt genau, ich kann jeden Ort nennen, aber genau diesen, also ich weiß, ne?
Aber das müsste ist, das südliche Gate gewesen sein vom Süden, ne?
Genau, weil, auch das habe ich festgestellt, wir sind genau umgekehrt gefahren. In der Regel landet man ja immer in Windhoek, in dem Airport, der ist ja so ein bisschen außerhalb. Wir wurden dann damals von unserem Autovermieter freundlicherweise abgeholt und haben dann direkt da unseren Geländewagen in Empfang genommen. Wahrscheinlich war es bei euch auch so, da seid ihr dann erstmal in Windhoek geblieben.
Nee, also wir sind wieder, nee, diesmal sind wir von München geflogen, mal nicht von Frankfurt, weil München war preislich wesentlich günstiger. Also wir sind am ersten Weihnachtsfeiertag geflogen und ich muss auch sagen, also München Respekt, also das war bisher der freundlichste Flughafen, an dem wir je waren. Also ob es nun am ersten Weihnachtsfeiertag lag oder da insgesamt so ist, aber das war echt super. Dann sind wir von da aus nach Windhoek dann geflogen. In Windhoek, der Flughafen, war ich am Anfang erstmal ein kleines bisschen schockiert, dass für dieses Land der Flughafen so klein ist und das ist das erste Mal in meinem Leben gewesen, dass ich in einem Flughafen gelandet bin, aus der Maschine ausgestiegen bin und dann über das Rollfeld gelaufen bin, um erstmal in den eigentlichen Flughafen zu laufen. Aber drin hat dann alles geklappt und genau vor dem Flughafen hast du ja dann alles diese, ja, Zelte würde ich jetzt nicht sagen, aber diese überdachten Pavillons, sage ich jetzt mal so, wo dann die ganzen Autovermieter stehen. Und da haben wir uns dann auch von Europcar unseren Geländewagen dann abgeholt.
Ach, der kam direkt zu euch an den Flughafen?
Genau, genau. Also wir mussten nur einmal über die Straße drüber laufen und dann standen da, ich glaube, Avis, Europcar und noch Sixt und noch, glaube ich, ein paar andere. Und dann sind wir da, also es waren vielleicht wirklich, sind vielleicht eine Minute vom Flughafen gelaufen und waren genau gegenüber. Dann haben wir uns noch so ein Video angeguckt, worauf du achten solltest in Namibia. Weil du hast tatsächlich, ich glaube, nur 10% geteerte und richtige Straßen und der Rest sind alles wirklich nur diese wie heißen die, Gravel Roads.
Gravel Roads, die genau Schotterpisten oder so Wellblechpisten, ne?
Genau so ist es.
Ja, das lag vielleicht aber auch daran, also wir haben ja einen Geländewagen gemietet mit Campingausrüstung und ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob das jetzt so die klassischen Autoanbieter, die du es gerade nanntest, ob die das anbieten. Also wir haben dann schon einheimische Anbieter, da gibt es ganz viele und die haben halt meistens ihre Base mitten in Windhoek, ne? Und dann gab es ja dann auch, also wir, klar, wir hatten, ich überlege gerade, ob es da auch Schlafsäcke und so gab. Ja, das war alles mit dabei. Also wir hatten dann zwei Dachzelte. Dann hatten wir halt auch eben Bettzeug, Schlafsäcke. Wir hatten aber auch einen Gaskocher. Wir hatten Geschirr, eine Tiefkühltruhe. Wir hatten alles Mögliche dabei. Ne?
Das war alles da mit drin.
Ja, ja. So, und du nimmst ja auch jetzt nicht so eine ganze Campingausrüstung mit, ne? Und mit dem Flugzeug. Ein Gaskocher ist auch eher unpraktisch im Handgepäck. Genau. Nee, also das war dabei und wahrscheinlich ist das der Unterschied, weil ich wollte gerade sagen, Moment mal, warum mussten wir denn noch, also es war ja total komfortabel, da kam ein Fahrer und hat uns dann abgeholt und dann sind wir da, ich weiß nicht, wie lange fährst du, 20 Minuten, eine halbe Stunde bis nach Windhoek rein, ne, und dann ging es dann da los. Was habt ihr als erstes gemacht? Ihr habt den Wagen abgeholt und dann?
Und dann sind wir direkt zur ersten Unterkunft, zur Düsternbrook Lodge, die ist, ich sag mal, vom Flughafen, warte mal, wie lange sind wir in Gefahren? Also laut Google Maps, es ist eine gute Stunde. Es waren aber, glaube ich, 2,5 Stunden dann am Ende, weil das tatsächlich da nicht so wirklich funktioniert. Du kannst an vielen Stellen auch nicht so schnell fahren, wie du fahren kannst. Dann hat es auch eine völlig falsche Straße drin. Also wir sollten abfahren von dieser Hauptstraße, die von Windhoek eigentlich nordwärts geht. Da war nichts zum Abfahren. Dann haben wir doch eine Polizistin gefragt und haben es dann am Ende gefunden. Und ich sag mal, die Fahrt dahin war eigentlich schon wie eine Safari eigentlich. Also unser allererstes Tier, was wir gesehen haben, war ein Warzenschwein. Mhm. Und ich weiß noch, ich sag mal, die, wo wir dann von der Hauptstraße weg sind und sind Richtung der Lodge gefahren. Also das ist auch ja in Namibia so üblich, dass du ja mehr oder weniger an vielen Stellen diese Hauptstraße hast und dann hast du ja diese Schilder, die dann zu dieser Lodge führen und dann fährst du erstmal noch eine Stunde oder anderthalb Stunden dann zu dieser Lodge ja hin. Und dann sind wir da abgefahren und dann war es tatsächlich wie eine Safari. Dann haben wir ständig Tiere gesehen und gerade am Anfang war es noch so was Besonderes, dass wir ständig stehen geblieben sind und oh, guck mal, da sind Affen und schau mal da drüben, da laufen Kudus, da laufen Elandantilopen, Oryx siehst du sowieso unfassbar viel, ja, und Giraffen. Also ganz am Anfang war das so was unfassbar Besonderes und das ist eigentlich das Krasse, dein ganzes Leben lang ist das so was Besonderes für dich und dann bist du, ich sag mal 2 Wochen in dem Land und dann am Ende heißt dann noch, ach schau mal da, guck mal, da ist wieder eine Giraffe, ach ja, schön. So, und das ist verrückt, das ist völlig verrückt, wie schnell man sich auch daran gewöhnt.
Wahnsinn, ja, man tut den manchen Tieren noch Unrecht, finde ich. Also ich weiß noch, wir sind gelandet und dann haben unsere Jungs aus dem Fenster geguckt, dann saß da so eine Pavian-Familie am Rand der Landebahn. Dann rief sie, fahr Pavian. Und dann sind alle Leute nach links rüber gesprungen, haben wir die Pavian angeguckt. Ich dachte, oh Mann, ey, die sollen doch alle noch sitzen bleiben. Ne? Ja, Und das war das erste Mal, okay, wow, wir sind in Afrika, weil wo siehst du ja hier mal einen Pavian in freier Wildbahn? Das passiert bei uns in Köln eher selten. Und dann fährst du halt los. Und ich muss gestehen, bei uns waren es die Springböcke, die man ständig gesehen hat. Und irgendwann war es so, oh, ja, da ist wieder so ein oller Springbock. Da haben wir uns gar nicht mehr umgedreht nach. Ne? Also okay, die armen Springböcke. So. Ne? Aber Giraffen haben wir tatsächlich so am Rande der Straßen nicht gesehen. Da mussten wir schon wirklich fahren. Aber das ist ja cool, weil das ist ja, finde ich, das ist ja das Wahnsinnige, also das Besondere. Ich glaube, deswegen fährt man auch dahin nach Namibia. Einmal wegen der unheimlich krassen Natur, die wunderschön ist. Und dann wegen dieser Tierwelt, wo du denkst, wow, ich bin hier wirklich mittendrin, ne?
Und das war halt echt sensationell. Und du weißt ja von unseren anderen Gesprächen, also bisher ist es, und das hast du am Ende der letzten Folge ja schon gesagt, in Namibia wird es ein bisschen anders sein wie bisher, sonst musste ich ja echt immer sehr, sehr hartnäckig suchen, um dann tatsächlich auch was vor der Linse zu kriegen. Und habe da Tage und Stunden für ein einziges Tier und für eine kurze Aufnahme verbracht. Und das hast du halt in Namibia nicht. Also da kannst du halt wirklich in diese privaten Reservate und in die Nationalparks und dann hast du halt wirklich relativ schnell dann die Tiere vor der Linse. Also das ist schon, das ist atemberaubend. Also
ja, wirklich der Wahnsinn. Jetzt lass uns mal das Ganze so ein bisschen versuchen nachvollziehbar zu machen, weil ich stelle ja direkt am Anfang fest, mal angenommen, wir beide landen jetzt eben in Windhoek, da haben sich da schon unsere Wege getrennt, weil du Richtung oder ihr Richtung Norden gefahren seid und wir Richtung Süden gefahren sind. So, da geht's ja schon mal los. Wie lange wart ihr denn unterwegs? Fangen wir so mal an.
Also wir waren ein bisschen über 2 Wochen. Ich glaube, es waren, die wir komplett in Namibia hatten, waren es 15 Tage. Ich glaube, mit An- und Abreise waren es, glaube ich, 17 Tage. Und das war auch von der Zeit her war in Ordnung. Also wesentlich kürzer würde ich jetzt nicht machen, dann ist es wirklich zu stressig.
Ja, genau. Wir hatten tatsächlich eine ähnliche Dauer. Wir waren in den Herbstferien seiner Zeit da und die sind ja nun mal naturgemäß in Nordrhein-Westfalen 2 Wochen und in dieser Zeit waren wir auch da und das hat sich aber absolut gelohnt, weil man hat ja eine sehr geringe beziehungsweise je nach Jahreszeit gar keine Zeitumstellung, das heißt es gibt keinen Jetlag. Wir sind über Nacht geflogen, sind seinerzeit über Doha geflogen, hat man einen kurzen Umstieg, das war aber alles entspannt, sodass man jetzt morgens in Namibia ankam oder im Laufe des Vormittags, so genau weiß ich es ehrlich gesagt nicht mehr, und du warst jetzt nicht total gerädert und musstest erstmal pennen gehen, sondern du hast halt einfach weitergelebt. Das heißt, das macht ja schon total viel aus, wenn du halt dann für 2 Wochen plus minus ein paar Tage da unterwegs bist. Ne?
Das ist so.
Vielleicht beschreib doch mal ganz kurz vielleicht deine Route und dann beschreibe ich unsere, dass wir mal so abgleichen, weil es gibt tatsächlich, ja, in der Regel 2 Möglichkeiten und die bieten wir euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, an. Man fährt entweder oben rum oder unten rum. So, und jetzt
genau. Du. Genau. Also, und dazu muss ich sagen, es gibt eine Abweichung. Es gibt theoretisch zwei Routen. Es gibt einmal die Route, die wir ursprünglich geplant haben. Mhm. Und es gibt die Route, die wir am Ende wirklich gefahren sind. Weil ich hatte das Ganze wirklich sehr, sehr schön durchgeplant. Ich sage jetzt erstmal, wie es ursprünglich geplant war. Zur Düsternbrook-Lodge, das heißt erstmal ein Stückchen nordwärts. Von daher zur Garbus-Lodge, die liegt im Ort oder beim Ort Otavi. Das ist auch nochmal ein ganzes Stückchen nördlicher wieder, ungefähr, ich sag mal, 1,5 Stunden vom Etosha entfernt. Von da aus wollten wir, jetzt muss ich ganz kurz überlegen, dass ich jetzt nichts Falsches sage, genau, von da aus wollten wir dann genau auf den Caprivi-Streifen fahren. Das heißt, das ist dieses kleine Randgebiet von Namibia, was ja nördlich vom Okavango-Delta, also nördlich von, na, sag schon, wie heißt das Land? Jetzt komme ich nicht drauf. Botswana,
ne?
Na klar. Vom Botswana League. Von da aus wollten wir dann wieder rüber zum Etosha Nationalpark fahren und von da aus dann noch einen Stopp in der Nähe der Finger Clip machen und von da aus dann wieder nach Windhoek und zurück. So war der ursprüngliche Plan. Leider hat das nicht so ganz so funktioniert. Also bis Düsternbrook war alles gut. Danach sind wir dann zu dieser Garbus Lodge nach Otavi gefahren. Das war dann auch über Silvester geplant. Da waren wir auch im engen Austausch, weil gerade da wollte ich sehr, sehr intensive Filmaufnahmen machen. Ja, nun hat das leider da nicht ganz so hingehauen und ich konnte leider nicht so die Touren machen oder es konnte nicht so ermöglicht werden, dass ich diese Touren vor Ort so fahre, weswegen wir dann eigentlich nach einer Nacht schon wieder abgereist sind. Dann mussten wir schnell uns was Neues suchen, haben dann nochmal eine Nacht in einer anderen Unterkunft geschlafen, relativ in der Nähe, sind dann wieder, weil find mal ganz spontan, gerade zu Silvester, dann wieder eine neue Lodge, die dann passt und auch, das muss man auch dazu sagen, auch preislich halbwegs okay ist, weil nach oben hin gibt's da in Namibia nicht wirklich Grenzen. Das heißt, wir sind dann wieder runter zur Düsternbrook, weil da hat's uns wirklich sensationell gut gefallen. Da konnten wir auch sehr, sehr schön frei rumfahren und alles frei entdecken. Von da aus sind wir dann, ach nein, ich muss sagen, eigentlich wären wir ja noch auf den Caprivi-Streifen gefahren. Nun hatte ein paar Tage vorher aber die namibianische Regierung eine Malaria-Warnung rausgegeben, dass es genau in dem Gebiet im Moment einen unfassbaren Malaria-Ausbruch gibt. Deswegen haben wir uns dann dazu entschieden, das lieber nicht zu machen. Genau, deswegen sind wir dann am Ende runter nach Düsternbrook, waren da noch mal ein paar Tage, sind dann hoch zum Etosha Nationalpark, waren da einige Nächte, sind dann wieder ein kleines Stückchen südlich zur Franz Ndongo Lodge, auch eine wirklich sensationelle Lodge, also das war die schönste bisher mit toller Terrasse, wo du dann direkt über eine Wasserstelle so ein bisschen leicht hochgelegt schauen konntest und da alles Antilopen waren und da habe ich auch die tollsten Videos und Aufnahmen machen können von Breitmaulnashörnern. Also das war wirklich sensationell. Und von da aus sind wir dann nach Windhoek zurück.
Habt ihr denn dann am Ende des Tages die meisten Unterkünfte im Vorfeld gebucht? Oder hattet ihr irgendwie dann bei Düsternbrook Ranch, gab es dann da noch Kapazitäten, als ihr da zum zweiten Mal aufgekommen seid?
Zum Glück ja. Also da hatten wir wirklich Glück, dass die genau in der Zeit sogar eine kleine Durststrecke hatten. Und dadurch hatten wir da wirklich das Glück, da uns einquartieren zu können, genau für die Tage, weil dann gegen Ende wurde es dann auch schon wieder echt voll und da wäre es echt schwierig gewesen, da was zu kriegen. Wir hatten eigentlich alles ganz durchgeplant und ja. Die ganze Reise mussten halt dann flexibel noch ein bisschen nochmal umplanen. Das hat zum Glück funktioniert. Aber wo ich halt so ein bisschen traurig bin, ist, dass ich halt genau diesen Caprivi-Streifen oben und auch unten, das hätte ich mir auch, wo ihr langgefahren seid, auch unwahrscheinlich gern mal noch angeguckt. Das geht ja dann in die Namib-Wüste und so weiter. Also das hätte mich auch unfassbar interessiert.
Ja, dann ruft Namibia halt noch ein zweites Mal. Nee, weil das wirklich, also eine der beeindruckendsten Reisen war und die Jungs, die sind auch immer noch am Schwärmen, wenn sie an Namibia denken. Es ist ein ganz anderes Afrika, es ist ja sehr karg in dem Bereich, in dem wir unterwegs sind, oder generell, also es ist, ne, eher wüstenartig und kaum Pflanzen und so weiter. Und wir sind tatsächlich, deswegen habe ich eben gefragt, wie du es gemacht hast. Also wir haben unseren Wagen abgeholt und sind erstmal einkaufen gegangen, weil wir, für uns war klar, wir werden jetzt erstmal die nächsten Tage in keiner Stadt sein und wir müssen es ja auch ein Stück weit selbst versorgen. So, und das war ganz spannend. Ich finde es immer interessant, dann als erstes mal für mehrere Tage einzukaufen. Dann gehst du dann in Windhoek in einen Spar und findest dann lauter deutsche Produkte. Ja. Und aber so groß war die Auswahl gar nicht, sodass wir dann auch irgendwo echt so ein bisschen Probleme hatten, so ein bisschen abwechslungsreich einzukaufen, damit wir jetzt nicht jeden Tag irgendwelche, weiß ich nicht, Dosenbohnen essen müssen. Ja, und dann haben wir da übernachtet in Windhoek, weil dann irgendwie gefühlt schon der ganze Tag so mehr oder weniger rum war und sind am nächsten Morgen losgefahren. Und dann fährst du halt ein paar Kilometer südlich von Windhoek noch auf einer asphaltierten Straße und dann biegst du irgendwann ab. So, und dann war es das für 2 Wochen mit dem Asphalt, weil wir von da an nur noch Huppelpiste und Wellblechpiste gefahren sind. Und Wellblech sind also, werden die so genannt, weil die so ganz viele kleine Hubbel hintereinander haben. Und da musst du eigentlich, da muss man sich auch dran gewöhnen, finde ich, mit einer gewissen Geschwindigkeit drüber fahren, dann fliegst du quasi drüber. Weil wenn du zu langsam fährst, dann wirst du permanent durchgeschüttelt und wirst echt wahnsinnig. Ne? Ja. Und so sind wir jetzt dann erstmal runtergefahren und haben dann die erste Nacht tatsächlich auch in einer Lodge übernachtet, in der Zebra River Lodge. Haben wir da keine Zebras gesehen. Das war eben auch so ein Eindruck, deswegen kann ich das ganz gut nachvollziehen, dass das auch sehr angenehm ist. Haben da super lecker gegessen. Irgendwelche Kudos-Steaks mit Rotweinsoße, der Hammer. Deswegen, Wahnsinn, also da.
Das ist Das Essen ist einfach sensationell.
Ja. Wahnsinn. Und hatten aber, und das fand ich total nervig, direkt, kaum waren wir auf der Gravel Road, einen Platten. Ich habe es gar nicht gemerkt. Und dann haben wir irgendwann mal eine kleine Pause eingelegt, da meinte man so, guck mal, wir fahren die ganze Zeit mit dem Platten. Ich dachte, oh Mist, ey, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, dann haben die sich alle unter so einen Busch gesetzt, in den Schatten, und ich habe dann den Reifen gewechselt. Ich weiß nicht, wie warm es war. Es war sehr warm und es war sehr anstrengend.
Das ist so. Also bei uns hat es tatsächlich 3 Tage gedauert, bis wir den ersten Platten hatten. Und dann war auch erstmal so der Gedanke, vor allen Dingen, das war zu einem Zeitpunkt, wo wir gerade von der einen Lodge relativ schnell abreisen wollten zur nächsten. Und dann war das noch mit dem Platten. Also in dem Moment war die Laune wirklich bei mir ein kleines bisschen angespannt. Und dann in dem Moment denkst du natürlich erstmal, ich meine, ich war froh, dass die Einweisung von dem Ganzen nicht so lange her war, waren auch 38 Grad im Schatten, und dann stehst du erstmal da und dann denkst du, okay, gut, wie war das jetzt nochmal? Wo müsstest du jetzt hier was drücken? Und weil wir hatten den Ersatzreifen hinten unter dem Auto drunter, und da musstest du mit so einem Teil den erstmal noch so lose schrauben, dass der überhaupt sich runtersenkt und dass du den nehmen kannst. Ja, aber alles gepasst und dann erstmal noch wieder angerufen, weil du musst ja dann tatsächlich ja wieder dann den nächsten Ersatzreifen ja dir dann wieder abholen. Und das war aber dann direkt noch an einem Feiertag wäre das gewesen. Aber zum Glück hatten wir da in der nächsten Unterkunft eine wirklich sehr, sehr freundliche Rezeptionistin. Es war ein bisschen so eine Big Mama, also die hatte das Zepter in der Hand und unfassbar freundlich. Und die hat gesagt, das ist gar kein Problem. Ich rufe in der Werkstatt an, ich kenne die, ne? Ich sage denen Bescheid, egal ob Feiertag oder nicht, fahrt hin, ist dann jemand da und der kümmert sich drum. Und so war es dann auch. Also kann ich nicht anders sagen. Also wirklich unfassbar hilfsbereit, sehr, sehr nett.
Ja, für die ist das ja wahrscheinlich gar nichts Aufregendes, ne? Also für uns war es dann direkt so, Reifenwechsel, und ich meine, das muss ja bei denen tagtäglich passieren. Ja, das war mich dann, mein Sohn meinte mich dann so unheimlich schlau, ja, ist doch super, dass das jetzt direkt am Anfang passiert, weil jetzt wissen wir noch, wie das funktioniert, das, was die uns an der Autovermietung bei der Übergabe gesagt haben, ne? Und und dann hatte ich nämlich auch dann gedacht, oh Mist, also wenn das jetzt wirklich so losgeht und das jetzt in der Frequenz weitergeht, also alle 200 Kilometer oder 100 Kilometer eine Reifenpanne, dann kommen wir überhaupt nicht voran. Und in der Lodge haben die sich den Reifen angeguckt, und in der Regel können die oft diese Reifen auch reparieren. Aber da ich jetzt erstmal, ich weiß gar nicht, wie lange ich mit dem platten Reifen gefahren bin, war der halt komplett hinüber. Und dann wurde auch einer aus Windhoek bestellt, der wurde dann zu einer anderen Lodge geliefert, und ich konnte dann ein paar Tage später, oder wir waren dann, glaube ich, 2 Nächte da in dieser Lodge, konnte ich den dann in der Nachbarlodge abholen. Dann haben sie den auch nochmal montiert und alles hinten dran gemacht. Weil das ist schon ganz gut, weil du willst ja schon mit einem oder zwei Ersatzreifen fahren, weil wenn du nur einen Ersatzreifen hast und der geht platt, und wir fahren, und unsere Tour führte ja auch wirklich fast die ganze Zeit nur durch die Natur und da war halt nichts, dann hätten wir da blöd gestanden. Also es ist schon beruhigender, fand ich, mit zwei Reifen zu fahren. Und ja, jetzt lass mich noch ganz kurz das noch sagen. Wir haben nämlich im Vorfeld alle Unterkünfte gebucht, also die Lodge, aber auch die Campsites, weil teilweise waren die Campsites so abgelegen und du hast auch kein Internet und kein Telefon unterwegs. Wir haben übrigens ein Satellitentelefon beim Autovermieter noch gegen eine Zusatzgebühr ausgeliehen, weil ich einfach nur die Beruhigung haben wollte, falls irgendwas ist mit den Kindern unterwegs, dass du halt telefonieren kannst. Ne?
Ja.
Weil, wie gesagt, mit unseren Handys, da hättest du nichts machen können. Und dann fährst du, so war die Vorstellung, irgendwo hin, kennst ja diese Roads, fährst du drei Stunden in die eine Richtung, dann kommst du an, sagen dir, sorry, voll. Das wäre natürlich der Super-GAU gewesen. Deswegen haben wir das alles vorher gebucht. Das war gut. Aber wir waren natürlich auch zu Ferienzeiten da. Und ihr wart ja zumindest am Anfang, ne, so ein bisschen noch außerhalb der Ferienzeit unterwegs.
Genau so ist es. Genau so ist es. Ja, also das ist auch schon definitiv so sinnvoller, weil ich sag mal, so wie es dann war, dass wir dann so kurzfristig umschwenken mussten, das holt einen natürlich auch so ein bisschen aus so da, aus dieser Reise und aus dem Urlaub dann erstmal auch so ein bisschen raus. Das ist was anderes, wenn du das geplant hast und wenn du, weiß ich nicht, in Südostasien oder teilweise auch in Australien oder so unterwegs bist und du weißt, okay, da gibt es halt auch einfach auf einer relativ geringen Distanz halt einfach Unterkünfte ohne Ende. Da brauchst du dir keine Gedanken drum machen. Und dagegen Namibia, was halt wirklich unfassbar ländlich ist. Und ja, und wir haben da auch schon gemerkt, dass viele Unterkünfte, für die wir uns dann zwischenzeitlich interessiert hatten, halt einfach voll waren. Die waren halt einfach ausgebucht. Also das, also ich denke mal, den Weg, den ihr gegangen seid oder den wir ursprünglich gehen wollen, das ist auch definitiv der, den man empfehlen kann.
Vielleicht komplettiere ich nochmal kurz unsere Route. Also wir sind dann eben zur Zebra River Lodge gefahren, die ist dann irgendwo, ich kann gar nicht sagen, also irgendwo südlich von Windhoek und dann irgendwo abgebogen und dann kam die danach gefühlt 5 Stunden irgendwo, da war nichts drumherum und dann sind wir von da aus weiter ins Sossusvlei gefahren. Das ist natürlich diese ganz berühmte Dünenlandschaft, roter Sand und sind dann da unter anderem im Detvlei gewesen, diese Salzpfanne mit den verdorrten Bäumen, also es ist atemberaubend, ne? Und diese großen Dünen, auf die wir dann gekraxelt sind, das war toll. Dann sind wir weitergefahren über Solitaire, das war dieser kleine Ort, so mit so, da stehen so ganz viele Oldtimer-Autofracks, wo man Apfelstrudel kaufen kann, mitten in der Wüste, das ist witzig. Also da gibt es eine deutsche Bäckerei. Und dann sind wir nach Swakopmund gefahren, waren da auch, haben so eine Wüstentour gemacht, wo wir so Wüstentiere, so die Little Five genannt, gesehen haben, das war cool. Weiter zum Brandberg, dann zu den Wüstenelefanten, dann waren wir im Etosha Nationalpark, dann sind wir zum Waterberg gefahren, das ist ein großer Tafelberg mit unrühmlicher deutscher Geschichte und dann hatten wir noch eine Campsite entdeckt, da gab es Dino-Spuren und da wollten wir unbedingt hin. Es hat es aber in der Zeit öfters geregnet und wir sind dann auch wieder von der Hauptstraße auf diese Piste abgebogen und es war noch ungefähr 3 Stunden Fahrt bis dahin. Und das war aber so ein Lehmboden und wenn der Lehmboden nass ist, das war wie eine Eisfläche und wir sind die ganze Zeit gerutscht und ich hatte wirklich, das ist ganz ätzend, also wenn du das Gefühl hast, du rutschst gerade von der Straße runter und zum Glück gab es halt keinen Straßengraben, sondern da war halt einfach nur weiter nichts, ne? Eben keine Straße mehr, aber ich konnte nicht gerade ausfahren. Und wir sind da wirklich wie auf rohen Eiern, wie auf Eis gefahren und ich konnte auch nur 20 km/h fahren. Da habe ich gesagt, wir können doch jetzt nicht, also das kostet dauert normalerweise irgendwie 3 Stunden, bis wir da hinfahren. Wenn ich so weiterfahre, sind wir, weiß ich nicht wann, da. Dann haben wir gesagt, das geht nicht. Ne?
Dann lass zwischendurch irgendwas sein.
Ja, und dann kam auch noch was hinzu und das fand ich sehr unangenehm. Das Thema Sicherheit, wir hatten da so ein, zwei unangenehme Begegnungen und wir sind dann diese Piste lang gefahren und plötzlich sahen wir in weiter Entfernung ein Auto stehen und da hüpften wie bekloppt Leute und winkten.
Ja.
So, und das war aber, also man kann dann schon unterscheiden anhand des Autos, wer da drin sitzt. Und es gibt nun mal auch eine klare, auch in Namibia nach wie vor eine klare Trennung zwischen Schwarz und Weiß. Und die Weißen, die fahren oftmals die dicken Geländewagen,
Ja.
Und die Schwarzen haben dann oftmals irgendwelche klapprigen anderen Autos und es war halt eher so eins. Und wir haben uns gefragt, warum winken die so wild? Weil wir kommen doch gerade auf die zu. Die müssten einfach nur warten, bis wir an denen vorbeifahren. Also warum winken die jetzt schon so komisch? Und zwar irgendwie hatten wir ein ganz komisches Gefühl. Und wir hatten am Tag vorher schon einmal am Straßenrand geparkt und dann kam plötzlich ein Auto angefahren, da sprangen plötzlich 5 Männer raus. Wir waren gerade im Kofferraum, hatten so ein paar Snacks rausholen. Und das war so bedrohlich, dass ich habe Kinder eingepackt, alle ins Auto rein und losgefahren, weil die kamen mit dem Affenzahn angefahren, sprangen alle raus und rannten auf uns zu. So begrüßt du keine Leute in einem Land. So, es war einfach unangenehm. So, und dann haben wir das eben auf dieser Piste entdeckt. Und ich habe gedacht, wenn ich jetzt an denen vorbeifahre und ich habe überhaupt keine Kontrolle von dem Fahrzeug, ich rutsche die ganze Zeit, ich kann auch nicht schneller als 20 km/h fahren. Wenn die dann mit einer Knarre auf uns zukommen, wir haben keine Chance. Und das, summa summarum, hat uns dazu verleitet, mit einem gehörigen schlechten Gewissen habe ich gedreht und wir sind wieder zurückgefahren und haben gesagt, wir fahren nicht zu den Dino-Spuren, weil ich es einfach nicht einschätzen konnte. Und vielleicht habe ich den Leuten Unrecht getan. Aus der Entfernung sah es so aus, dass sie jetzt nur eine Autopanne hatten, dass nicht irgendwas Dramatisches passiert war. So, das kommt ja auch noch hinzu. Und dann sind wir durch Zufall auch bei der Duisburg-Ranch gelandet und das war ein Volltreffer, weil das war tatsächlich unsere letzte Station und das war das Beste, was wir machen konnten.
Das ist so. Aber das zum Punkt Sicherheit, genau das muss ich auch sagen. Also das war auch so mein Gefühl. Bisher auf unseren Reisen gab es ganz, ganz wenige Momente, wo ich mich wirklich unsicher gefühlt habe. Ne? Also das hatten wir schon mal vor Jahren in Ägypten, wo ich sagen muss, wo ich mich echt nicht wohl gefühlt habe. Und das hatten wir hier auch. Das hat mir so ein kleines bisschen missfallen. Also das muss ich wirklich sagen, weil wir auch so ein paar Situationen hatten, wo du das Gefühl hattest, es ist halt nicht wie in Südostasien, wie teilweise in Mittelamerika, in Australien oder so, dass du einfach davon ausgehen kannst, dass dir die meisten Leute wohlgesonnen sind und hilfsbereit sind. Und wichtig ist aber, man darf da aber auch wieder nicht alle Leute dann über einen Kamm scheren. Wir haben auch unfassbar freundliche, unfassbar nette Locals da kennengelernt und halt aber auch unfassbar viele wirklich unfreundliche Deutschstämmige wiederum kennengelernt. Also aber das muss ich halt wirklich sagen, wir hatten auch eine Situation, der Ort hieß Okahanje oder Okahanja.
Ja, der ist nördlich, der war Richtung Etosha dann hoch, ne?
Genau. Und da hatten uns vorher Touristen erzählt, dass es wohl da einen unfassbar schönen Markt gibt, wo du so geschnitzte Holzskulpturen kaufen kannst. Und wir waren da einmal vorbeigefahren, mussten tanken, haben bei einer Tankstelle angehalten und genau gegenüber waren diese Geschäfte. Und ich bin ausgestiegen und in Namibia ist nun mal so üblich, dass jemand kommt und tankt für dich. Wir haben dann immer $2 schon zur Seite getan. Wir haben dann auch immer noch die Frontscheibe geputzt und dann war das auch alles fein soweit. Und dann hat es nicht lange gedauert. Dann kam vom gegenüberliegenden Laden, kam dann der Verkäufer an und hat dann zu uns gesagt, ob wir nicht rübergehen wollen in seinen Laden und da uns ein bisschen umschauen wollen und da vielleicht was einkaufen wollen. Ich sage, ich tanke noch fertig und dann kommen wir mal rüber. So, und dann fing er aber schon an, sich mit dem zu unterhalten, der für uns getankt hat und sagte, die können sich ja hier drüben hinstellen, in so einer Seitengasse, sollten wir uns dann hinstellen, da den Wagen abstellen und wir hatten da auch zu der Zeit unser ganzes Gepäck drin. Und der kam auch schon unangenehm nah und schaute auch schon ins Auto, also schaute schon durch die Beifahrertür rein, weil überall, also hinten Heckklappe und bei den Hintersitzen war alles getönt und schaute da von hinten schon rein, wo ich schon das erste Mal so das Gefühl hatte, es ist jetzt gerade ein bisschen komisch. Und dann kam er auf einmal dann nochmal an und hat gesagt, er möchte bitte Geld haben, er hat Hunger. So, und da dachte ich schon, also das ist jetzt gerade irgendwie eine ganz, ganz skurrile, ganz komische Situation. Da habe ich gesagt, ich denke, wir sollen in deinen Laden kommen, ne? Aber er hat jetzt Hunger, er möchte bitte noch Geld haben. Ich sage, du kriegst jetzt kein Geld von mir. In den Laden bezahlt, dann hatte er draußen schon wieder vor der Tür gewartet und hat dann schon wieder gesagt, er möchte bitte Geld haben. So, und da habe ich dann auch klar zu ihm gesagt, weißt du was, in deinen Laden gehen wir jetzt nicht, wir schauen uns da nicht um. Geld kriegst du jetzt auch nicht. Und dann sind wir da von da aus weggefahren. Und das war halt auch so eine Situation, die war halt einfach unangenehm. Also wir hätten unter normalen Umständen, wenn das alles gepasst hätte, hätten wir da mit Sicherheit gehalten und hätten da auch geguckt. Und wir schauen ja auch immer, dass wir die Locals ja vor Ort ja dann auch unterstützen.
Ja.
Aber das war einfach so eine unangenehme Situation, dass wir auch gesagt haben, ah nee, okay, das eher nicht.
Das ist leider so und das merkst du auch, wenn du in dem Land ankommst. Es gibt halt, wie gesagt, was ich eben meinte, immer noch eine klare Rassentrennung. Also wir haben ganz am Ende auch nochmal in einer Airbnb-Wohnung in Windhoek übernachtet. Das war so ein schöner weißer Bungalow mit einer riesigen Mauer und Stachel da drumherum. Dann fährst du dann weiter durch Windhoek und dann siehst du teilweise, wie Leute in so riesigen Kanalrohren, die da so auf so einem brachen Feld liegen, da ihre Unterkunft haben. Also es waren so wie schon so ein bisschen so Township-mäßig. Das kannte ich jetzt aus Südafrika, ne, diese Townships. Also das ist schon ein krasser Gegensatz und es ist halt auch immer so, ich korrigiere mich, aber wenn du auf Lodges, auf Campsites bist, dann ist der Besitzer, die Besitzerfamilie ist weiß und alle Angestellten sind schwarz. Es ist schon noch so. Und dann hörst du natürlich, ich meine, ich kann es auch verstehen, dass halt dann auch die armen Bevölkerungsschichten, dass die dann auch manchmal sagen, okay, hier kommen hier reiche Touristen vorbei, dann holen wir es uns da ein Stück weit wieder zurück. Das liest man halt auch. Das darf einen jetzt nicht abschrecken, aber man muss halt mit einem, finde ich, gesunden Menschenverstand drangehen. Und manchmal ist es halt auch unangenehm. Und es ist leider auch so. Also in diesem Ort, wie heißt der, da musste ich zum Beispiel Geld abheben, bin dann zum Geldautomaten gegangen. Und wenn du der einzige Weiße in dem ganzen Ort bist und gefühlt das ganze Dorf oder die ganze Stadt hängt genau, chillt gerade vor diesem Geldautomaten ab und du kommst mit deinem dicken Geländewagen an, musst da aussteigen, jetzt Geld abheben. Es war einfach unangenehm. Und man fühlt sich schlecht und denkt sich, ey, es ist doch eigentlich kein Problem und es war auch kein Problem. Aber, wie gesagt, wir hatten auch die anderen Fälle. Und in Swakopmund habe ich geparkt und da kam jemand an und meinte, hier würde jetzt die Parkgebühr einkassieren und ich bin manchmal nicht so der Superrechner und der hat mir irgendeinen Betrag genannt und ich war wieder nicht in der Lage, so schnell umzurechnen, habe ihm das Geld gegeben. Was hinterher an Jenny erzählt, die meinte, was hat er da gerade irgendwie für 10 Minuten Parken 20 Euro umgerechnet gegeben? Und dann bin ich wieder hin zu dem Typen, weil er war natürlich weg. Dann habe ich gesagt, weißt du was, dann kann er sich jetzt irgendwie ein schönes Abendessen gönnen, dann sei es halt drum. Ne? Aber du musst halt da sind halt ein paar Schlitzohren unterwegs, da musst du halt auch mal mitrechnen, dass sich einer über den Tisch zieht. Aber wie gesagt, man muss es relativieren.
Genauso ist es. Also man kann da wirklich wunderschönen Urlaub haben und ich muss auch sagen, innerhalb der Lodges und so weiter war auch alles perfekt. Also da hatte ich auch, da kannst du dich auch frei bewegen. Also da war wirklich alles gut und diese Lodges sind ja auch nicht nur das eigentliche Hotel und das war's, sondern du hast ja da wirklich riesengroße Ländereien ja drumherum, die halt nochmal umzäunt sind, bewacht sind und so weiter. Also da könnt ihr euch auch wirklich frei bewegen, das passt alles wirklich sehr, sehr gut. Aber wenn ihr jetzt vorher zum Beispiel sehr viel in Südostasien unterwegs gewesen seid und habt dieses Menschenvertrauen irgendwo auch in diese Bevölkerung, wie das auch da ist, mit der Vorstellung könnt ihr nicht nach Namibia gehen. Also da solltet ihr da wirklich schon einen kleinen Gang zurückschalten und ein kleines bisschen vorsichtig herangehen.
Ja.
Und Andi, jetzt erzähl doch mal, weil Swakopmund, da hatten wir vor Ort auch generell relativ viel von gehört. Wie war es denn da und was kann man sich da so vorstellen?
Swakopmund ist ja so, auch so aus dem Nichts kommt da plötzlich dieser Ort und der sieht teilweise auch aus, ich habe es immer mit so einem Ostsee-Seebad verglichen, ne? Weil du hast dann so ein Pier und dann so eine Strandpromenade und so ein Beach-Club oder so ein Beach-Restaurant, Beachbar, da haben wir lecker Fisch gegessen und das war irgendwie ganz cool. Und da hatten wir auch eine Airbnb-Wohnung. Witzigerweise, alle Frauen, die wir, weißen Frauen, die wir da kennengelernt haben, ob es bei der Autovermietung war oder bei den Unterkünften, die hießen alle Bianca. Ich weiß nicht, ob du ihr oder bei euch die auch alle Bianca hießen, aber die hießen alle Bianca. Also wir haben da, ich glaube, 5 oder 6 Biancas getroffen. Ja, und dann kannst du aber, ja, da gehst du halt mal durch und dann wirst du eben von dem besagten Pseudoparkwächter mal abgezogen. Es ist halt so ein pittoreskes Örtchen, wo du halt sehr viel Deutsch siehst, ne? Die Adlerapotheke, das war die Gaststätte zur Post, ne? Da merkst du halt, das war halt eben mal eine deutsche Kolonie und Auch das, wir wollen jetzt nicht hier zu sehr immer ins Negative verfallen, aber Das ist natürlich auch ein Thema und das auch am Waterberg, wo es dann eine Schlacht gab und wo die Deutschen die Herero ziemlich, ja, das ging um Völkermord, also wirklich eine unrühmliche Geschichte. Und Man merkt aber, dass man in Deutschland, in der Schule oder sonst was davon gar nichts mitbekommt.
Nein,
und
das ist
dann schon so ein bisschen abgefahren und ich schwenke es wieder aus, aber wenn du am Waterberg mitten in der Walachei plötzlich einen deutschen Soldatenfriedhof findest. Und da sind nur Gräber von deutschen jungen Männern, die alle so um die 20 waren, ne? Und alles mit deutschen Namen. Dann denkst du, mein Gott, die sind hier wirklich am anderen Ende Afrikas begraben. Und das war schon irgendwie komisch.
Cool, ne?
So, ja. So, und das ist ja, da können wir, ne, wir wollen jetzt auch, Es gibt so viele schöne Aspekte von Namibia und von der Geschichte und von der Natur. Deswegen, aber das muss man, finde ich, auch. Das gehört auch zum Reiten dazu, dass man solche Seiten beleuchtet. So, und natürlich siehst du halt dann, Swakopmund hat unheimlich viele deutsche Einflüsse gehabt. Aber wir haben uns gar nicht so sehr die Stadt angeguckt, sondern du hast halt da eben auch die Ausläufer der Wüste und du kannst dann halt so Wüstentouren machen. Und dann sind wir mit so einem Geländewagen von einem Touranbieter einfach reingefahren. Der ist dann auch wirklich durch die Wüste, über die Dünen gefahren. Hätte ich mich persönlich jetzt mit einem eigenen Wagen nicht getraut, weil wenn du da einmal stecken bleibst, dann stehst du da. Das war halt die atemberaubendste Sandwüste, die man kennt. Und dann hat der immer mal wieder gehalten und dann greift er mal eben so mit der Hand in den Sand und dann zieht er plötzlich irgendeine Spinne raus, irgendeine Schlange, irgendein Gecko, ein Chamäleon. Das war total abgefahren. Der wusste halt immer anhand der Sandstruktur, ging er rum und wusste, ah, da sitzt jetzt irgendwer drunter. Und das war total interessant und hat total Spaß gemacht. Und das war eigentlich so das Prägende, ne? Also, die leckeren Fisch- und Austerngerichte in der Beachbar und diese Little Five-Tour mit den Reptilien.
Wart ihr bei der, ich weiß gar nicht, Robben- oder Seelöwenkolonie?
Nee, da sind wir nicht hingefahren. Wir hätten da hinfahren können, aber wir sind dann vorher, weil wir dann Richtung Brandberg abgebogen sind, wäre es nochmal ein großer Umweg gewesen. Also ich habe da viel von gehört. Wir haben uns so ein paar, nördlich von Swakopmund ist ja diese Skelettküste, wo halt unheimlich viele Schiffswracks liegen. Da haben wir mal 2, 3 angeschaut, aber bis zu den Robben sind wir nicht gefahren. Das wäre ein Umweg gewesen. Ne? Aber das ist ja auch ein Abenteuer und muss auch, ich weiß nur, das ist auch unheimlich, also ich kenne Freunde, die haben den Gestank der Robben auch Tage später noch in ihren Klamotten gehabt.
Haben wir auch Leute kennengelernt. Also und wir haben Leute kennengelernt, die gesagt haben, also A ist wohl der Geruch sehr interessant und zu der Zeit war es wohl auch so, dass wohl relativ viele tote Robben waren und die lagen wohl dazwischen.
Ja. Und da kommst du ja nicht ran und kannst sie entfernen, ne? Also es ist dann einfach so, ne?
Ja. Genau so ist es. Ja, spannend.
Ja, und ich wollte noch eins sagen, also Campsite, ne? Also ich habe noch nie so wunderschöne Campsites gesehen. Also das war nicht irgendwie so ein Campingplatz, wie wir den kennen, oder im schlimmsten Fall noch mit so Parzellen und so, sondern du hast einfach eine freie Landfläche und dann hast du teilweise, also kannst du ja aussuchen, wo du stehst und am Brandberg war es einfach ein Areal, dann wusstest du immer, gab immer eine Feuerstelle und so eine kleine Hütte. Wo du dann auch eine Toilette hast oder einen Waschraum oder so ein offener Waschraum. Ne? Und das gehört eigentlich immer zu. Also du hast immer so einen kleinen Holzpavillon gehabt, wo du dann irgendwie auch kochen konntest. Ne? Und das war einfach Wahnsinn. Und dann hast du halt immer diese Feuerstelle. Das heißt, du kannst ja diesen Brei machen. Das ist dieses südafrikanische Barbecue. Also wir hatten dann uns auch dann manchmal einfach so in den Lodges konntest du was zum Grillen holen, so Grillgut, dann gab es auch ein bisschen Holz, da haben wir da immer Lagerfeuer gemacht und dann standst du da und dachtest, wow, und dann hast du dann abends diesen Sternenhimmel, also das waren die besten Camps, das war mega super gut und die haben dann damals so für uns, ich meine, es ist schon ein paar Jahre her, aber die haben so 20 Euro die Nacht gekostet und also das geh mal hier in Deutschland oder Europa auf einen Campingplatz, ne? Also deswegen, es ist nicht nur ein Abenteuer, sondern es ist auch nicht super teuer und du kommst halt einfach der Natur noch unheimlich nah. Ne?
Und das ist natürlich auch schon ein extremer Unterschied gegenüber den Lodges. Weil, also da muss ich wirklich sagen, habe ich teilweise schon echt geschluckt. Also für eine gute Unterkunft erwartet da aber keinen Luxus. Bezahlst du halt schon mal oder haben wir halt auch 300 in der Nebensaison 300 Euro pro Nacht mit Frühstück bezahlt. Das war dann noch eines so der günstigeren besseren Unterkünfte, sage ich jetzt mal so. Da waren ganz, ganz viele Unterkünfte. Da sollten halt auch mal eben 2 Nächte 1296 Euro kosten. Und dann waren die aber auch zum Großteil ausgebucht. Ne? Also das ist schon heftig, aber ja. Also das macht jetzt auf jeden Fall, wenn du das so mit den Campsites erzählst, macht auf jeden Fall wieder Lust auf mehr und macht Lust, das nochmal vielleicht auf die Art und Weise zu bereisen und dann auch die Orte nochmal mitzunehmen, die wir jetzt nicht mitgenommen haben. Also das finde ich echt spannend.
Da gab es dann auch oft, also du konntest dann auch da auch in den Hauptgebäuden dann auch essen, ne? Also da gab es ein Restaurant und die hatten auch manchmal so kleine Pools, was für die Kinder super war. Und natürlich kannst du jetzt nicht erwarten, du bist ja auch dann in der Wüste, das ist natürlich jetzt auch eine totale Wasserknappheit. Aber es war halt dann immer so ein kleines Becken. Es war einfach auch schön, sich da abends nochmal da ins Wasser zu setzen oder so. Und es war eher so eine Badewanne oder so. Aber es war wirklich schön. Wir haben meistens selber gekocht, ne, eigentlich fast immer, oder ein bisschen was gegrillt oder so, und sei es nur Gemüse oder so. Das passte, das war einfach urig, ne, und das war einfach super. Aber wie gesagt, man kann auch essen gehen und es war wunderschön, ne, also total. Da hat man hin und wieder auch dann Internet gehabt in den Lodges, aber deswegen, ne. Und was spannend war, da sind ja oftmals auch noch Zäune um diese Campsites, auch wenn die dann großflächig ist, weil man weiß dann schon, dass es manchmal ganz von Vorteil ist, weil wir hatten zum Beispiel am Brandberg hing dann ein Schild, an der Lodge bitte nicht zu Fuß von der Campsite zur Lodge gehen, weil gerade eine Löwenfamilie hier unterwegs ist. Und dann haben wir nachts auch die Bullen gehört und dachten, oh Mann, ey, die müssen ja ganz in der Nähe sein. Geil. Zum Glück ist hier halt ein Zaun, hoffentlich, weil, ich weiß nicht, kommt ein Löwe hier oben ans Dachzelt dran? Also das ist schon imposant. Also wir hatten nie das Gefühl, dass wir da irgendwo in Gefahr waren. Aber du hörst dann halt auch nachts die Tiere. Das war natürlich total super, ne?
Sensationell, ja. Mhm. Und hattet ihr im Etosha Nationalpark, wart ihr dann auch auf dem Campsite, ja?
Genau. So, und jetzt habe ich natürlich in der Zwischenzeit recherchiert und kann es genau sagen. Wir sind durch das Anderson Gate gefahren. Also es ist gar kein komplizierter Name, aber wir waren im Okaukueo Camp. Das ist sozusagen, da gibt es ja, glaube ich, 2 oder 3 Camps, die auch so mit einem Tor abgeschottet sind. Also wenn du zu spät kommst, ist das Tor zu, kommst nicht mal rein. Nein, das war halt so war wahrscheinlich, ich weiß nicht, wo ihr übernachtet habt, aber da gab es dann halt verschiedenste Unterkünfte, unter anderem eine Campsite. Und dann gab es ein Wasserloch, wo man sich dann nachts hinsetzen konnte und die Tiere beobachten konnte. War ihr nicht sogar auch in dem Camp?
Nee, wir sind drüben über Namutoni sind wir rein. Das ist das ganz östliche Gate und ihr wart bei dem südlichen Gate, dazwischen ist da noch Halali. Ja. Und dann gibt's noch ganz im Westen, aber da komme ich jetzt nicht drauf, gibt's nochmal das sind ja staatlich geführte Sachen. Und wir haben aber nicht direkt in der Mutoni geschlafen, sondern ich sag mal 10 Minuten außerhalb in der Lodge im Musara Bushcamp. Und sind dann von da aus reingefahren. Also wir haben, ich glaube, 2 Tage, zweimal am Tag sind wir mit einem eigenen Auto reingefahren. Und das ist halt auch das Schöne, du kannst da auch als Selbstfahrer ja reinfahren und kannst selber schauen. Wir haben die ersten 2 Touren reingemacht, genau. Und dann habe ich gesagt, ich glaube trotzdem, es macht jetzt mal Sinn, mal mit einem Guide reinzugehen, um mit dem rumzufahren, weil mein Blick generell ist ja sehr geprägt in der Vergangenheit durch Regenwald. So, und in so einem neuen Biotop musst du natürlich auch, es klingt doof, aber anders lernen zu gucken, oder anders die Strukturen wahrzunehmen, was ist ein Tier, was könnte was sein. Und da habe ich gesagt, weißt du was, ich mache das jetzt mit dem Guide mal und schau mal, wie der schaut, nach was der schaut und lass mir da einfach ein bisschen was erklären, weil so eine Reise ist für mich auch immer wichtig, um halt auch unfassbar viel zu lernen, ne? Und das ist halt auch für mich immer das Wichtige dabei. Ja, und dann hatte ich natürlich das riesengroße Glück, dass kein anderer Lodge-Besucher ihn gebucht hat. Das heißt, ich bin ganz alleine mit ihm reingefahren und das war sensationell, weil dann konnten wir natürlich alles genau auf mich irgendwo abstimmen. Ne? Und ich konnte mich natürlich auch noch mal ein bisschen anders und freier mit ihm unterhalten und natürlich auch freier filmen dann am Ende für die kommende Serie, für die kommende YouTube-Serie. Und dann hatten wir eigentlich, also ich würde fast sagen, hatte ich mit also in den Top 3 auf jeden Fall mit den schönsten Moment auf einer Reise meines Lebens. Also das war, es war tatsächlich so, dass ich sogar Tränen in den Augen hatte. Mhm. Also das war unfassbar. Wir sind reingefahren und sind dann ein ganzes Stück gefahren und sind an eine Stelle gekommen. Da war so ein, ich sag mal so ein leichter Felsen, so ein hügeliger Felsen, sage ich mal. Und der thronte so leicht über eine Savanne. Mhm. So, und da waren auf einmal zwei Löwinnen, die von da aus über die Savanne geschaut haben. Das war, das alleine war schon sensationell, war ein König der Löwen-Feelings. Also es war wirklich richtig cool. Dann sind wir ein Stückchen weitergefahren. Dann waren direkt, ich sag mal, vielleicht dann 2 Meter neben unserem Auto, waren 5 halbstarke Männchen gelegen. Mhm. So sensationell. Und natürlich da auch in dem offenen Jeep. Also das macht schon, allein das macht schon was. Dann haben wir eine Löwin kurz daneben gesehen, noch mit einem Jungtier. Geil. Dann noch ein paar Meter weiter, dann waren da 2 ganz große Männchen, die da gelegen haben. Das alleine war schon, das war schon toll. Dann sind wir wieder ein Stückchen zurückgefahren und dann sagte eigentlich der Guide das, was ich mir eigentlich erträumt habe. Du, ich glaube, die Löwin machen sich jetzt bereit zur Jagd. Und da dachte ich, das wäre jetzt natürlich, also das wäre jetzt der absolute Hammer, wenn das klappen würde. Und da sagte er, naja, was meinst du, wollen wir uns hier an die Seite hinstellen, wollen wir das Ganze beobachten? Und das Geile ist halt, von diesem Hügel, wir sind da wieder hochgefahren, hast du natürlich von oben eine richtig geile Sicht über diese Savanne gehabt. Also besser hätte es eigentlich nicht laufen können. Und da sagt er, oder wollen wir weiter gucken und nach Elefanten gucken? Und da sage ich, nee, das ist jetzt so ein Once-in-a-Lifetime-Moment. Wenn wir jetzt diese Möglichkeit haben, da habe ich gesagt, und wenn wir jetzt hier Stunden stehen, das ist mir egal, aber wir müssen hier bleiben. Und dann standen wir tatsächlich 1,5 Stunden da, haben das gesehen, wie die, also sind 2 Löwinnen, die gejagt haben, wie die sich wirklich langsam immer weiter rangetastet haben. Da war eine Gruppe von Zebras und ein Gnu. Und wie sie sich in Lauer gelegt haben, also das war eine Stimmung, das war wirklich sensationell, also absolute Klasse. Und dann haben die sich wirklich immer weiter vorgearbeitet und dann hast du gesehen, dann ist die Zebraherde ein bisschen näher ran. Da dachtest du schon, na, passiert jetzt was? Und unser Guide oder mein Guide sagte dann aber, nee, die warten. Die warten, bis sie wirklich 20, 30 Meter entfernt sind, dass die Chancen einfach auf den Jagderfolg auch steigen. So, dann ist die Zebraherde wieder ein Stückchen weg. Dann dachtest du wieder, ach, ob das überhaupt was wird. Und dann ist dieses einzelne Knu, ist dann genau, also die beiden Weibchen haben sich, ich sag mal so, in einer Entfernung von 200 Metern ungefähr, würde ich jetzt mal schätzen, haben die sich auf Lauer gelegt. Und dieses eine Knu ist dann genau in die Mitte gelaufen, zwischen beiden und ist auf die ganz rechte zugelaufen. So, und das war schon der Moment, da hast du schon innerlich angefangen zu zittern, weil du dachtest, oh, gleich passiert's, gleich passiert's. Das ist der Wahnsinn. Noch ganz schnell die Dings, die nochmal schnell in die Kameraeinstellung, dann gleich gesagt, gut, okay, jetzt wechsle ich mal von 4K-Aufnahme auf 8K-Aufnahme rüber. Das muss ich jetzt so gut wie möglich dann auch tatsächlich drauf haben. Dann hoffst du natürlich auch, dass mit der Technik dann auch in dem Moment wirklich alles funktioniert. Und draufgehalten und dann war es tatsächlich so. Dann ist das Weibchen losgerannt auf das Knu. Das Knu ist dann entgegen der anderen Löwin zugerannt. Die ist dann auch, hat dann gleich einen Haken geschlagen, auch auf das Knu drauf zu. Dann sensationelle Aufnahmen gemacht, wie die Löwen wirklich hinterhergerannt sind. Und dann hat's das Gnu zum Glück des Gnus, sage ich jetzt mal, geschafft, aber davor wegzulaufen. Aber das waren halt in dem Moment
ja, Aufnahmen. Wahnsinn, ne?
Also das war sensationell. Also ich war noch nie nach einer Aufnahme, nach einer Situation dann in so einer Euphorie dann drin. Also das war echt klasse. Also einfach nur der Wahnsinn.
Ja, nee, das kann ich gut nachvollziehen. Da hast du uns aber eins voraus, weil wir haben leider die Löwen nur gehört und wir haben sie nie gesehen und wir sind dann auch durch eine Toschka gefahren, haben immer geschaut und einmal sind wir sogar längere Zeit stehen geblieben, weil unter einem weit entfernten Baum schien eine Löwenherde zu sein und bis ich dann irgendwann durch mein Objektiv dann doch ziemlich sicher war, das war keine Löwenherde, sondern einfach ein paar Steine. Okay. Aber wir haben die Hoffnung nicht aufgegeben. Aber das ist halt eben, dass diese Tierbegegnung, also wie gesagt, die Natur ist Wahnsinn, also Sosus Flea, was ich eben meinte, ja. Dieses Dead Flea ist der Hammer, aber es ist noch was ganz anderes, diesen Tieren so nahe zu kommen. Und unsere, also wir haben natürlich auch unheimlich viele Tiere gesehen, was wir eben so ein bisschen despektierlich beschrieben hat, ach, da ist schon wieder der Springbok, ja, und die Oryx-Antilope und ach, da war noch, ne? Also, aber es gab natürlich auch Highlights auch bei uns, und das ist ja so, dass sehr viele Lodges, Campsites auch so Game Drives anbieten. Also das heißt, du fährst mit einem Guide in einem offenen Geländewagen einfach irgendwo hin, und diese, du auch beschrieben, ja, hast, ist, natürlich könntest du theoretisch auch selber fahren. Du weißt ja gar nicht, wo du langfahren musst, wo siehst du eventuell Tiere und wie ist die Gegebenheit. Also da, es ist ja, teilweise gab es halt auch keine Straßen mehr. Da sind wir an einem, das war am Ugub River, das war ein ausgetrockneter Fluss, und da sind wir dann mit einem Guide, da waren auch wir die Einzigen, einfach irgendwo hingefahren, durch das ausgetrocknete Flussbett, und kam plötzlich uns eine ganze Horde Giraffen entgegen. Aber unser Ziel waren die Wüstenelefanten. Und irgendwann haben wir halt die entdeckt. Dann ist der dann mit dem Geländewagen wirklich mitten ins Gebüsch gefahren. Und dann standen wir mitten in dieser Herde, von Elefanten umringt. Und das ist nochmal was komplett anderes, wenn du halt Elefanten in freier Wildbahn siehst. Ja. Das ist so ein erhabenes Gefühl. Wir standen da ewig, und ich weiß noch, die Kinder, ne, waren komplett geflasht. Das ist echt lange her. Ich meine sogar fast, ja, 8 bis 10 Jahre, so genau weiß ich nicht mehr. Ich meine, es wäre 2017 gewesen, ja, ungefähr. Da waren die halt noch relativ klein, aber das haben die nie vergessen. Und das ist immer noch eine Sache, also Elefanten in freier Wildbahn, das der ist Hammer, ne?
Das hatten wir im Etosha auch. Mhm. Also der Guide hatte dann gesagt, ja, wir fahren jetzt mal zu der Wasserstelle. Da haben wir um die Uhrzeit ganz gute Chancen, dass da die Elefantenherde hinkommt. Und wir fahren dahin. Und Andi, wirklich keine 2 Minuten hat das gedauert. Da standen wir da. Dann kam auf einmal hinten aus dem Wald, also wir waren ja zur sogenannten Green Season da, und zu dem Zeitpunkt war halt auch sehr, sehr viel halt schon einfach grün, und die Gräser waren auch grün. Und dann kam auf einmal diese Elefantenherde mit ganz vielen Jungen und haben da direkt vor uns getrunken. Das Licht war perfekt. Also es zum Aufnehmen, zum Film, das war einfach nur ein Traum. Also das war wirklich der Hammer. Und wie du sagst, dieses Gefühl, den Elefanten so nah zu sein, und ja, das ist was völlig anderes. Das Verhalten ist ein völlig anderes. Und und wie du sagst, diese Erhabenheit und auch dieser Demut, den man auch in dem Moment gegenüber diesem wirklich sehr, sehr großen Tier da dann empfindet, das ist unfassbar schön. Und das kann ich einfach nur jedem empfehlen, das mal in seinem Leben mal erlebt zu haben.
Absolut. Und es ist auch natürlich, es kostet ein bisschen was, aber ich finde im Verhältnis, also wir haben manchmal auch, weiß ich nicht, 100 oder 150 Euro für so einen Game Drive bezahlt, aber jetzt überleg mal, was zahlst du heutzutage, wenn du mit der Familie einen Sonntag in den Zoo gehst und dann siehst du die Tiere hinter Gittern. Und also das ist einfach ein Erlebnis, da darf man gar nicht drauf achten. Also ne, das ist auf die Preise, das ist natürlich, wieder kostet das was, aber die fahren mit dir halt dahin und du hast einfach auch Zeit, da guckt auch keiner auf die Uhr, sondern du kannst da in aller Ruhe diese Tiere beobachten, und es ist einfach eine ganz, ganz außergewöhnliche Erfahrung. Und das, ja, das ist einfach, das hat es halt einfach ausgemacht, ne? Wir haben dann am Ende, und da können wir ganz zum Abschluss vielleicht nochmal nach Düsternbrook zurückkehren, weil wir wollten die ganze Zeit noch Raubkatzen sehen, und Düsternbrook ist halt auch bekannt für seine Großkatzen. Lass uns vorher doch mal ein blödes Spiel machen. Machen wir mal Tierbingo. Was haben wir denn alles für Tiere gesehen? Dass man einfach so einen Eindruck kriegt, was man da alles sieht. Also wir haben Elefanten. So, jetzt du, Giraffen. Jetzt hau du mal einen raus.
Also, gut, dann warte mal. Mit was fange ich denn mal an? Elandantilope.
Ach, jetzt kommst du wieder an. Du erkennst natürlich jetzt wieder die ganzen, die Klassen. Ich könnte jetzt nur sagen, Antilope. Also Oryx kann ich sagen und Springbok. Aber wie die anderen Antilopen heißen, weiß ich nicht. Aber dafür bist du zuständig.
Genau. Dann, pass auf, dann sage ich mal noch, Varanus albigularis, den Kapwaran, haben wir gesehen.
Sind das so bunte?
Nee. Ganz, ganz grau.
Okay.
Leicht runde, abgeflachte Schnauze. Auch ein bisschen größer.
Okay, nee, wir haben dann nur so Echsen gesehen, die waren so 30 Zentimeter lang, also mit dem Schwein, waren schon, die waren ganz bunt, also blau, orange und so weiter.
Das waren die Siedleragaben.
Ja, vielleicht, dafür habe ich dich. Wir haben noch Vogelstrauß.
Geparden im Etosha.
Ach, hör auf, ja? Okay, super. Ja, wir haben Leopard gesehen, aber in Duisburg, den Teddy.
Den haben wir auch gesehen.
Den gibt's auch.
Dann die Hippos in Duisburg.
Ja, an dem Andreas-Staudamm, den Namen habe ich mir aus irgendeinem Grund gemerkt. Und da haben wir geguckt, aber wir haben den nicht gesehen. Wir haben da stattdessen Gnus gesehen.
Dann haben wir, ihr habt die normalen Streifen-Gnus gesehen, ne? Die mit den runden Hörnern, also leicht runden. So die Frauen, ne?
Wir
haben nämlich noch Weißschwanz-Gnus gesehen. Die gibt's eigentlich eher in Simbabwe. Und da sind die aber zum Großteil ausgestorben. Googelt das einfach mal, Weißschwanz-Gnus. Die sehen ganz, ganz besonders aus, ganz urig. Tolle, also ich finde sie wunderschön und das vielleicht auch noch ganz kurz zwischendurch mal so als witzige Anekdote. Als ich mit dem Guide durch den Etosha gefahren bin, hat er mich gefragt, was ich für Tiere sehen will. Da habe ich gesagt, naja, Marabu würde ich unwahrscheinlich gerne mal sehen wollen. Hyänen würde ich sehen wollen. Und was war es denn noch? Irgendein Tier war es noch. Und da meinte er dann zu mir, ja, es gibt ja die Big Five in Afrika, es gibt aber auch die Ugly Five, also die hässlichen fünf. Ne? Mhm. Und er hat gesagt, ich sollte mal drüber nachdenken. Das Gnu gehört auch mit zu den Ugly Five.
Ja.
Und da hat er gesagt, vielleicht sollte ich mal drüber nachdenken, warum ich alle Tiere aus den Ugly Five so schön finde. Also Marabu, Hyäne, Gnu, Warzenschwein und... Was war es noch? Ach so, und der Dings und der Geier.
Ja.
Geier finde ich auch sensationell, sind tolle Tiere. Ja. Gut, Geier, also ich habe jetzt dann schon mal noch mal ein paar Tiere wieder vorgelegt, aber ja, vielleicht sollte es mir zu denken geben, aber ich finde die alle
lustig. Ja, genau, Hyänen, genau. Ja, ich kann schon nachvollziehen, es gibt vielleicht jetzt andere hübschere Tiere, aber die sind ja trotzdem nicht minder spannend. Also Hyänen haben wir auch einige gesehen. Nashorn? Echt, ja, im Etosha. Nashörner? Habt ihr Nashörner? Gab es auch im Etosha?
Ne? Haben wir gesehen, genau. Dann
Pavian hatten wir erwähnt, ein Klippschliefer.
Ja, gehört? Klippschliefer, ne? Haben wir auch gesehen.
Genau. Dann auch so Zebramangusten. Ach ja, also...
Gut, dass du sagst Zebramangusten, also Zebras, also sowohl Steppenzebra als auch Bergzebra haben wir gesehen. Jetzt überlege ich. Dann klar, Impala, Springbok, Oryx, Eland, Kudu. Bam, bam, bam. Jetzt muss ich schon überlegen. Was haben wir denn noch gesehen? Wasserböcke haben wir gesehen. Büffel haben wir tatsächlich gar keine gesehen. Habt ihr beim Waterberg, gibt es glaube ich noch eine Population, habt ihr da Büffel gesehen?
Obendrauf, das war aber, ich bin da mit meinem Sohn alleine hochgeklettert auf den Berg. Da war der dementsprechend 5 Jahre alt. Du kannst halt dann oben reingehen. Da gibt es dann auch noch eine Nashorn-Population. Es war halt einfach, da war der noch zu jung für. Und dann sind wir einfach nur an der Kante entlang spaziert. Nee, wir haben da keine gesehen. Aber ihr seht ja schon insgesamt, es ist ja hier, also das ist ja nicht nur, wir haben ja nicht nur 2, 3 Tiere gesehen, sondern es war ja eine Vielfalt. Und es ist, also was du da alles für Tiere siehst, das ist der Hammer. Und ich hatte es eben nochmal gesagt, Duisburg hat Großgehege für Großkatzen und dann haben wir damals wieder mit den Kindern, ich weiß nicht, ob die es auch gemacht hat, einmal so eine Tour gemacht, da sind wir mit einem Geländewagen in das Gehege der Geparden und eines Leoparden gefahren. Wenn man
die
sagt,
Geparden gibt es nicht mehr.
Die gibt es nicht mehr. Wenn man sagt, man kann mit dem Wagen in das Gehege reinfahren, kann man sich vorstellen, das war nicht irgendwie so ein kleines Gatter, das war ein riesiges Gehege. Ne? Und da, aber es ist schade, dass die Geparden nicht mehr gibt. Also da, die kamen richtig nah, die haben sich an unserem Wagen so aufgestellt und sie standen quasi vis-à-vis. Das war der Hammer, ne? Also
wir haben das auch mit dem Leoparden gemacht und also beziehungsweise das habe ich allein gemacht, weil wir uns dazu unsicher waren, weil unsere Kleine ja wirklich noch sehr, sehr jung ist und es gibt da ja dann auch einfach die Momente, wo man relativ ruhig dann sein sollte. Von daher habe ich das allein gemacht, aber das Tier war dann vielleicht auch 5 Minuten vom Wagen entfernt. Also sensationelles Gefühl, also wirklich schön. Und wie du sagst, also man kann das nicht, dieses Gehege, nicht mit einem Gehege aus dem Zoo vergleichen oder sowas, sondern das sind wirklich richtige weitläufige Areale. Und dieses ganze Habitat passt natürlich auch zu dem, wie es halt auch einfach, es ist halt einfach der Lebensraum halt auch von den Tieren.
Ne? Ja, genau.
Hm? Schildkröten habe ich auch relativ viele gesehen, also Landschildkröten. Also die, das sind, glaube ich, Leopardschildkröten. Und eins muss ich sagen, es gibt ja wirklich auch in Namibia unfassbar viele giftige Schlangen, also schwarze Mamba, grüne Mamba, Puffotter, Hornviper und so weiter. Und da muss ich wirklich sagen, wir haben eine ganz, ganz kleine, das war aber eine ganz, ganz junge Python, also die war vielleicht so dick wie der kleine Finger, also nicht der Rede wert. Ansonsten haben wir aber wirklich an Schlangen nichts gesehen. Und das brauche ich ja keinem zu erklären. Ich gucke ja wirklich danach. Ich suche ja danach. Ne? Ein Skorpion haben wir nur einen Toten entdeckt, aber ansonsten auch nichts weiter. Wie war es da bei euch?
Ja, Skorpion haben wir entdeckt. Das war direkt in der Zebra-Lodge. Da haben wir einen Spaziergang gemacht. Da meinte dann der Sohn plötzlich, ja, guck mal hier, da kommt ein Skorpion. Wir haben ihn gar nicht gesehen. Und zum Glück hat er ihn gesehen. Wir wären ja schön rübergelatscht. Und Schlangen haben wir auch gesehen beim Aufstieg auf den Waterberg. Da war es damals so, da war unser etwas älterer Sohn, der hatte so ein bisschen Schiss, weil da führte ein ganz schmaler Weg auf den Waterberg und wir haben unten an der Rezeption der Campsites, da war ein Warnschild vor sich vor Pavian, die haben riesige Zähne und die sind ganz gefährlich. So, und dann führte dieser schmale Weg genau an einer Pavianherde vorbei und die saßen da und du musstest unmittelbar an denen vorbeigehen. So, und dann hatte der Sohn damals, dachte, er hatte da noch diese Eindrücke von diesem Poster, diesem Warnschild, hatte er, oh, da gehe ich nicht vorbei. Und dann gab es irgendwie eine kurze Überlegung, dann ist dann meine Frau mit ihm wieder zurückgegangen, ich mit dem Kleinen dann vorbei. Und ich muss aber auch sagen, wir mussten sehr nah an denen vorbei, weil die saßen dann auf so Bäumen und auf Felsen und sie mussten wirklich direkt an denen vorbei. Und ich dachte, oh, also, ne, dann haben die auch so, ich wusste nicht, wie reagieren die jetzt auf einen, komm, wir gehen jetzt einfach vorbei. War okay, aber es war schon eine unangenehme Situation. Und sind wir halt weiter hochgeklettert und da haben wir unterwegs diverse Schlangen gesehen. Also richtig dicke, lange Viecher. Ich war im Gebüsch, ich konnte nicht genau erkennen, was es war. Aber ich weiß noch, dass ich irgendeine schlechte Videoaufnahme noch schnell gemacht hatte, wie da so ein Riesenviech irgendwo zwischen den Felsen verschwand. Also da, man kommt da auf vielseitige tierische Kosten.
Ja. Gut, ne, da wissen jetzt auf jeden Fall die Zuschauer, wenn sie unbedingt Schlangen sehen wollen, dann fahrt unbedingt zum Waterberg. Ja. Und wenn ihr keine sehen wollt, dann den Rest des Landes.
Genau. Ja, Mensch, das ist wieder wunderbar. Ich erinnere mich echt immer gern zurück, auch wenn es schon ewig her ist, Namibia. Und es ist halt die Frage, ob man da nochmal hinreist, weil wir haben tatsächlich schon einen Großteil des Landes gesehen. Natürlich der Caprivi-Streifen oben oder unten gibt es noch einen Canyon, den man sich hätte anschauen können. Aber ja, es war sehr beeindruckend und ich habe auf jeden Fall immer noch Lust, Afrika weiter zu bereisen. Es gibt noch so ein paar Länder, Botswana, Tansania. Ja. Kenia wären so auf meiner Liste. Ja.
Botswana war tatsächlich bei uns auch sofort. Also das war auch so gleich der Gedankengang. Ich zögere da ja dann nicht lang, schaue dann gleich auf dem Handy, okay, gut, Booking. Dann habe ich aber die Preise gesehen in Botswana. Also das ist halt nochmal eine ganz, ganz andere Liga. Also ich sag mal, gerade die Lodges dann da. Also wow. Also das ist schon heftig, was man da bezahlt. Ja. Und ich glaube, Botswana ist sogar die Einreise, die Immigration relativ teuer. Ich glaube, da musst du sogar, korrigiert mich, wenn es anders ist, aber ich habe irgendwas so im Kopf von 500 Euro pro Person überhaupt für die Immigration bezahlen, um überhaupt ins Land reinzukommen. Gilt aber nicht, als mit das sicherste Land von Afrika tatsächlich.
Mhm. Ja, der Vorteil ist aber, also Botswana habe ich auch mich mal erkundigt und hatte auch hier schon mal eine Dame zu Gast, die weiblicher Safari-Guide ist und da halt
Touren veranstaltet. Sehr, sehr interessant.
Und das ist auch ganz hilfreich, da jemanden zu haben. Namibia ist der Vorteil, da kannst du wirklich als Selbstfahrer unterwegs sein. Es ist Abenteuer total, wie wir ja beschrieben haben. Wirklich, ne, total super. du triffst natürlich unterwegs, aber wir haben auf der Route immer mal wieder die gleichen Leute abends in den Campsites getroffen. Ach, da sitzt wieder der Engländer mit seinem Bier im Pool, wie schon als der vorherigen und deiner vorherigen Campsite. Dann kannte man sich schon, weil es natürlich immer die ähnliche Route ist. Aber das ist wirklich ein Selbstfahrerland. Und Botswana, da gibt es dann auch schon noch ein bisschen Herausforderungen, beziehungsweise da ist dann ganz gut, jemanden dabei zu haben, beziehungsweise dann auch kostentechnisch. Ne?
Ja.
Ja, Hammer. Ich danke dir auf jeden Fall vielmals wieder für diesen Austausch und das Gespräch. Es hat wieder total viel Spaß gemacht, sich mal über Namibia zu unterhalten. Es ist ein tolles Reiseland. Schaut doch gerne mal bei dir auf dem Kanal vorbei. Kannst du doch mal kurz sagen auf YouTube, wie dein Kanal heißt? Vielleicht sehen wir demnächst auch Bilder aus Namibia.
Ja, ihr seht mich und meine Videos auf dem YouTube-Kanal Nils Wildlife Travel mit dem Slogan Komm mit auf Expedition. Hier geht es wirklich nur um den Wildlife. Natürlich gebe ich auch noch Tipps und Tricks rechts und links davon, dass ihr natürlich auch was immer damit mitnehmen könnt. Es geht um die Tiere, die auch in der zweiten Reihe stehen, aber nicht unbedingt minder interessant sind, um die tollen Abenteuer, die wir vor Ort erleben, aber auch die Menschen, die sich vor Ort für den Naturschutz, für den Tierschutz einsetzen. Also schaut gerne vorbei auf Nils Wildlife Travel auf YouTube und natürlich könnt ihr mir auch folgen auf Instagram, auch unter Nils Wildlife Travel oder ihr gebt einfach meinen ganzen Namen ein, Nils Rommeis, findet mich da drüber und da poste ich natürlich auch ständig neue Sachen, ein bisschen behind the scenes, wenn wir gerade in der Planung sind oder auch von bestimmten Situationen, wenn wir in den Ländern sind, wo ich euch einfach schon mal gleich ein kleines bisschen mit reinnehme. Ich freue mich schon jetzt auf euren Besuch.
Ja, wunderbar. Hast du ja nochmal alle deine Kanäle sehr empfehlenswert vorgestellt. Wenn euch diese Episode gefallen hat und ihr wollt auch in Zukunft keine der weiteren Podcast-Episoden verpassen, ich glaube, Nils und ich, wir haben noch so das ein oder andere Thema, aber auch sonstige Reisen, dann abonniert gerne unseren Kanal hier auf Spotify, auf Apple Podcast, auf allen gängigen Plattformen. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr Kommentare hinterlassen, nehmt Kontakt auf und über Namibia gibt es ein schönes Video von uns auch auf YouTube und alle möglichen Artikel zu praktischen Tipps, wie man mit dem Geländewagen und Dachzelt unterwegs in Namibia ist auf unserem Reiseblog www.travelisto.net. So, jetzt habt ihr alles, was ihr braucht bei Nils und bei uns. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und Nils, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Sehr, sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.